Ja, ich darf Sie auch herzlich begrüßen zu dem ersten dieser beiden Abende, also zwei Vortragsabende parallel zu der Bibelausstellung hier. Heute Abend mit dem Thema eben die Bibelstimmen, ihre Voraussagen und morgen die erstaunliche Präzision der Bibel. Beides sind Lichtbildervorträge und ich fange jetzt mal an mit einem Vers aus der Bibel und zwar aus dem Propheten Jesaja. Da gibt es einen ganz interessanten Vers, da heißt es in Kapitel 46, wo Gott selbst sagt, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun, der ich einen Raubvogel von Osten her aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Ein Vers aus der Bibel, wo uns gezeigt wird, dass Gott jemand ist, der die Zukunft kennt und der in der Lage ist, etwas Präzises über die Zukunft vorauszusagen. So die Zukunft kennen, das möchten wir eigentlich alle. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der nicht gerne wissen möchte, was morgen passiert. Wahrscheinlich gibt es keinen, der nicht gerne wissen möchte, was nächstes Jahr passiert. Wir wollen alle etwas über die Zukunft erfahren. Und das war schon in der Antike so. Man sieht das hier bei diesen Keilschrifttafeln, die man gefunden hat. Ganz hinten in einer Vitrine liegen Keilschrifttafeln, die haben alle Text. Das sind jetzt Keilschrifttafeln, die haben Bilder. Und diese Bilder stellen die Leber von Tieren dar. Man hat also damals Tiere geschlachtet, hat sich die Leber angeguckt und je nachdem, wie die Leber aussah, versuchte man etwas über die Zukunft zu erfahren. Ob man lange lebt, ob man gesund bleibt, ob man Glück bei irgendwelchen Kriegen hat und so weiter und so fort. Also das große Thema damals wie auch heute war, was wird in der Zukunft passieren? Und ich sage Ihnen, Sie können eigentlich froh sein, dass Sie nicht genau wissen, was morgen passiert. Sie können froh sein, dass Sie nicht genau wissen, was in 3 Wochen passieren wird. Dass Sie nicht wissen, wann Sie eine schwere Krankheit haben oder einen schweren Verkehrsunfall oder wann das Leben plötzlich zu Ende ist. Denn wenn man das wüsste, wäre das Leben gar nicht mehr lebenswert. Und niemand muss meinen, wenn ich es weiß, dann kann ich es ja verhindern. Können Sie natürlich nicht, weil es ja eine präzise Voraussage ist, wenn der Mensch überhaupt in die Zukunft gucken kann. Das heißt, vom Prinzip her können wir froh sein, dass wir nicht genau wissen, was uns in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen erwartet. Aber das Verlangen danach ist da. Und das sieht man schon hier bei diesen Tontafeln. Über 30.000 Tafeln hat man in Ninive in einem Palast ausgegraben. Und ein Großteil davon waren solche astrologischen, solche okkulten Tafeln, wo man etwas über die Zukunft erfahren könnte. Eines der bekanntesten Beispiele haben wir hier, das Orakel von Delphi. Das ist in Griechenland. Und da ging einer der größten Könige der damaligen Zeit hin, nämlich Krösus. Und Krösus hatte nur eine einzige Frage an dieses Orakel: Soll ich in die Schlacht ziehen oder nicht? Und dann soll das Orakel ihm gesagt haben, wenn du den Halys überquerst, dann wirst du ein großes Reich zerstören. Der Halys ist ein Grenzfluss, der Grenzfluss zu seinem Reich. Das heißt, wenn er über diesen Fluss zieht und in den Krieg zieht, dann wird er ein riesiges Reich zerstören. Krösus war wahnsinnig glücklich über diese Aussage und zog in die Schlacht. Und dieses Orakel hat tatsächlich recht gehabt. Er hat in der Tat ein großes Reich zerstört. Dummerweise sein eigenes, weil er die Prophetie wohl nicht so richtig verstanden hatte. Das heißt, die Prophetie war nicht eindeutig. Man kann sie so oder so verstehen. Und solche Prophezeiungen bringen uns natürlich überhaupt nichts. Es gibt viele Menschen, die glauben an solche Prophezeiungen. Die lesen irgendein Horoskop oder irgendetwas und meinen, sie kriegen da sichere Zukunftsaussagen. Das ist sicherlich nicht möglich, denn ich werde das gleich noch zeigen. Der Mensch kennt die Zukunft nicht. Und sogar der Teufel kennt die Zukunft nicht. Der Einzige, der wirklich die Zukunft kennt, das sagt uns die Bibel, ist Gott. Und damit müsste auch das Wort Gottes, die Bibel, die Zukunft kennen. denn es ist ja Gottes Wort. Aber ich bringe noch ein, zwei weitere Beispiele. Es gibt ein anderes weltbekanntes Orakel, Didyma, das liegt in der Türkei. Und zu diesem Orakel ging Xerxes, der große Perserkönig. Soll ich in die Schlacht ziehen oder nicht? Ja klar, zieh, war die Antwort. Xerxes zog in die Schlacht, verlor natürlich auch, war so stinkesauer, dass es Orakel zerstörte. Man sieht, diese Prophezeiungen, die wir in der Geschichte finden, sind oft Prophezeiungen, die nicht eingetroffen sind. Und das war nicht nur etwas, was in der Antike der Fall ist, sondern was auch in der Neuzeit der Fall ist. Viele Menschen glauben an Nostradamus. Er soll einer der ganz, ganz großen Propheten in der damaligen Zeit gewesen sein, der etwas über die Zukunft vorhersagt. Und wie viele Menschen lesen heutzutage Nostradamus und versuchen ihr Leben nach diesem Mann, nach dessen Aussagen auszurichten? Sind die Prophezeiungen in diesem Buch tatsächlich so gut? Sind sie so präzise? Treffen sie tatsächlich ein? Ein Fachmann, ein Philosoph hat eine ganz interessante Aussage darüber getroffen. Er hat gesagt, das Wunder bei Nostradamus ist nicht sein Text, sondern die Auslegekunst seiner Erklärer. Das heißt, wenn man da irgendwie etwas über Prophetie, über Zukunft erfahren möchte, dann muss man seine Texte erstmal interpretieren. Und da sieht man schon, wie unpräzise das Ganze ist, denn der eine interpretiert es so, der andere interpretiert es so und dann kommt man zu verschiedenen Aussagen. Wenn wir so etwas Schwammiges in der Bibel finden würden, dann wären die Voraussagen in der Bibel nichts wert und sie würden schlichtweg gar nichts beweisen und auf gar nichts hinweisen. Das heißt, wenn wir uns nachher biblische Texte angucken, dann müssten wir Prophezeiungen haben, die man nicht interpretieren muss, sondern die in sich völlig klar und eindeutig ist. Und da werden wir nachher gucken, ob wir solche Beispiele finden, die sich auch dann mittlerweile erfüllt haben, damit wir sie überprüfen können. Es gibt eine kleine wissenschaftliche Seite. 1499 wurde vorausgesagt, dass 25 Jahre später die Welt von einer Sintflut heimgesucht werden würde. 1999 wurden weltuntergangsähnliche Voraussagen gemacht. Wer kennt nicht all die Katastrophenvoraussagen zur Jahrtausendwende? Oder etwas später, im Jahre 2004, wurden viele Voraussagen gemacht und es war ein schwarzes Jahr für Deutschlands Astrologen. Wie sind die Ergebnisse? Ergebnis: Februar 1524 war der trockenste Februar des Jahrtausends. Also ganz passte die Voraussage mit den sintflutartigen Zuständen nicht. 1999 wurden weltuntergangsähnliche Voraussagen gemacht. Keine einzige traf ein. Das Attentat auf das World Trade Center hat niemand vorausgesagt. Das gleiche 2004, von 90 präzisen Vorhersagen traf keine ein. Die entsetzliche Flutkatastrophe am Ende des Jahres dort in Asien, Thailand und so weiter, hat keiner auch nur angedeutet. Man merkt also, so einfach ist das nicht mit den Kundgebungen von Dingen, die in der Zukunft passieren werden. Es gibt einen Mathematiker Kunkel, der sich seit Jahren mit den Prognosen der ganzen Wahrsager, egal ob Hobbywahrsager oder Profi-Wahrsager oder wer es alles ist, beschäftigt. Und er kommt zu einem niederschmetternden Ergebnis. Mit ihren Prognosen hatten die Prognostiker auch 2013 auf ganzer Linie versagt. Nichts und gar nichts wurde präzise vorhergesagt. 2016, Zeit Online, Wahrsager lagen 2016 daneben. 2018, Hellseher lagen 2018 grandios daneben, mal wieder. Diese wenigen Beispiele sollen reichen, um uns zu zeigen, dass der Mensch nicht die Zukunft kennt. Und in der Regel werden solche Katastrophen nicht vorhergesagt. Wie ist das mit der Bibel? Es gab mal Friedrich den Großen, der sagte zu einem Adjutanten: Liefern Sie mir mit einem einzigen Wort einen Beweis, dass die Bibel im Endeffekt wahr ist. Und dann hat er nur ein Wort gesagt, oder zwei Worte: Die Juden. Das war seine Antwort. Und wie kam der darauf? der kam darauf, weil viele, viele Prophezeiungen, die sich auf das Volk Israel beziehen, die vor vielen, vielen tausend Jahren ausgesprochen worden sind, sich buchstäblich erfüllt haben. Und so wundert es einen nicht, dass 1948, als der Staat Israel ausgerufen wurde, Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, gesagt hat, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet, weil es Prophezeiungen im Alten Testament gibt, dass das Volk Israel wieder in seinem Land sein wird. Und das war 70 nach Christus, nachdem Jerusalem durch die Römer zerstört wurde, war es den Juden bei Todesstrafe verboten, dieses Land zu betreten. Sie konnten dort nicht mehr hin. Und urplötzlich wird der Staat wieder ausgerufen und dann sagt er, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Also eine Aussage dafür, dass wir in der Bibel Voraussagen haben und dass diese Voraussagen sich im Endeffekt so erfüllen, wie sie in der Bibel angekündigt werden. Und dazu bringe ich jetzt einfach mal ein paar interessante Beispiele. Und diese Beispiele, die geben uns einen kleinen Einblick davon, wie außergewöhnlich präzise die Bibel das Wort Gottes ist. Das erste Beispiel, was ich bringe, ist eine Voraussage über den König Josia. Der König Josia ist ein König aus dem Volk Israel, aus dem Stamme, der über das Zweistämmerreich Juda regierte. Und über diesen Mann ist ungefähr 300 Jahre vor seiner Geburt eine ganz präzise Voraussage gemacht worden. Und diese Voraussage kann man nachlesen, 1. Könige 13. Und da sagt Gott, so spricht Gott, siehe, ein Sohn wird im Haus Davids geboren werden, Josia sein Name. Das heißt, wenn wir Prophezeiungen in der Bibel haben, dann sind diese Prophezeiungen präzise. Hier wird uns also gesagt, aus welcher Königslinie dieser König stammt, nämlich aus dem Haus Davids. Und es wird uns zweitens gesagt, was der Name dieses Königs sein wird. Das ist also nicht etwas Unspezifisches, sondern das ist eine relativ präzise Voraussage. Und ich bringe nachher noch Voraussagen, die noch viel, viel präziser sind. Und es ist tatsächlich 300 Jahre später passiert und das Volk des Landes machte Josia seinen Sohn zum König an seiner Stadt. Jetzt kann natürlich jemand sagen, da hat jemand seinen Sohn extra Josia genannt, damit sich diese biblische Prophezeiung erfüllt. Nun, sein Vater selbst war einer der gottlosesten Könige überhaupt, von dem wir wissen, dass er von der Bibel fast überhaupt nichts wusste und dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass er seinen Sohn extra so nannte, damit sich eine biblische Prophezeiung erfüllte. Aber dieses Argument kann man natürlich bringen. Und darum bringe ich jetzt einen weiteren König, und zwar einen König, der nicht aus dem Volk Israel ist. Einen der größten Perserkönige überhaupt, und das ist der König Kyros oder Kores oder Kyrus, je nachdem, welche Form man gerne verwenden möchte. Und über diesen König Kyros gibt es eine gewaltige Voraussage im Prophetenbuch Jesaja. Dort heißt es, der von Kyros spricht mein Hirt und der all mein Wohlgefallen vollführt. Indem er von Jerusalem sprechen wird, es werde aufgebaut und vom Tempel er werde gegründet. Jetzt muss man ein klein wenig wissen, wann Jesaja lebte und wann dieser König Kyros lebte, und was an dieser Prophezeiung so Besonderes ist. Nun, Jesaja lebte ungefähr 200 Jahre vor Kyros. Das heißt, als er über diesen König etwas sagte, da war der König noch gar nicht geboren und seine Eltern lebten auch noch nicht. Und da sagte Jesaja, ein Prophet aus dem Volke Israel, es wird einmal dieser König auftreten. Und dieser König ist König der Perser. Als Jesaja lebte, waren die Perser ein völlig unbedeutendes Völkchen in der Weltgeschichte. Das Volk, das die Weltgeschichte in der Zeit beherrschte, das waren die Babylonier. Also in der Zeit der Babylonier sagt Jesaja, es wird einmal ein König kommen aus den Persern und dieser Mann heißt Kyros. Und er wird etwas Gewaltiges tun, der wird die gefangen genommenen Völker wieder in ihre Heimatländer zurückkehren lassen. Zu diesem Zeitpunkt war das Volk Juda noch nicht in Gefangenschaft geführt. Das sollte erst nach der Prophezeiung von Jesaja passieren. Also vielleicht 20, 30 Jahre, nachdem Jesaja das aufgeschrieben hat und noch etwas später kamen dann plötzlich die Babylonier und die haben tatsächlich Jerusalem erobert und die haben Menschen, die dort in Israel lebten, in die Gefangenschaft geführt. Das heißt, die haben die umgesiedelt in dem riesigen babylonischen Weltreich. Also Menschen von Israel wurden genommen, die wurden in den heutigen Irak gebracht. Die wurden in den heutigen Iran gebracht, die wurden nach Syrien gebracht, die wurden in andere Länder des riesigen babylonischen Weltreiches gebracht. Und gleichzeitig wurden von dort welche umgesiedelt nach Israel. Und durch diese Vermischung der Völker, dachten die Babylonier, haben wir Ruhe in unserem riesigen Weltreich. Und jetzt kommt Jesaja und sagt, das wird tatsächlich passieren. Aber 70 Jahre später wird ein Perserkönig kommen und er wird das Ganze wieder umkehren und alle Völker dürfen in ihre Heimatländer zurückkehren, dürfen wieder ihre Religion ausüben und dürfen ihren Tempel bauen und so weiter und so fort. Lange Zeit dachte man, die Prophetie, diese Aussage ist nur erfunden, das stimmt sowieso nicht. Bis man einen solchen Zylinder fand, der auch hinten als Nachbildung liegt. Und auf diesem Zylinder steht genau das Gleiche drauf wie in der Bibel. Ich, Kyros, König des Weltreichs, großer und mächtiger König, König von Babel, König von Suma und Akkad, König der vier Weltufer, die Städte jenseits des Tigris, deren Wohnsitze verfallen waren, alle ihre Leute versammelte ich und brachte sie zurück zu ihren Wohnsitzen. Das ist nur ein Auszug davon. Also auf diesem Zylinder steht das drauf, was auch in der Bibel draufsteht, dass dieser König im Endeffekt die Völker wieder in ihre Heimatländer zurückkehren lässt. Niemand kann also sagen, dass das, was in der Bibel steht, falsch ist. Wir haben einen fantastischen historischen Zeugen dafür. Und jetzt gibt es einen Geschichtsschreiber, nicht ganz aus der damaligen Zeit, er lebte etwas später. Der äußert sich zu diesem Thema und der beschreibt uns diesen Kores als einen sehr religiösen König. Diesen Kores als einen König, der die alten Schriftrollen hatte und besaß, auch von den umliegenden Völkern. Und das ist Flavius Josephus, er schreibt, dass der persische König Kyros staunend Jesajas Äußerungen über ihn gelesen und daraufhin den Befehl zur Rückkehr der Juden erlassen habe. Es wäre genau das Gleiche, wenn diese Einladung, die Sie wahrscheinlich alle kennen, sonst wären Sie nicht hier, wenn die vor 200 Jahren gedruckt worden wäre. Da stünde mein Name drauf und genau das Thema, worüber ich heute sprechen müsste. Wenn das der Fall gewesen wäre, würde ich gar nicht wagen, über irgendetwas anderes zu sprechen. Woher sollte jemand vor 200 Jahren meinen Namen kennen? Woher sollte jemand vor 200 Jahren wissen, dass hier heute eine Bibelausstellung ist? Woher sollte jemand vor 200 Jahren wissen, was das Thema heute Abend ist? Wenn ich so etwas in die Hand bekommen hätte, was 1819 gedruckt worden wäre, ich würde gar nicht wagen, über irgendwas anderes zu sprechen, bei einer so präzisen Voraussage. Und so schreibt Flavius, hat dieser Kores diese Schriftrolle gehabt des Buches Jesaja, hat das gelesen, hat sich gesagt, ey, wenn das einer 200 Jahre über mich vorausschreibt und ich bin tatsächlich König der Perser, dann muss ich das tun. Das kann nur von einem Gott sein. Denn dieser Mann wusste, dass der Mensch nicht die Zukunft kennt. Der Mensch kann so etwas nicht zukünftig schreiben, weil er einfach unwissend ist, was morgen oder was in 200 Jahren passiert. Erinnern Sie sich nur an die letzte Präsidentenwahl in den USA. Einen Tag vorher wusste keiner so richtig, wer gewinnen würde. Denken wir an andere Wahlen, auch in Deutschland. Die ganzen Prognosen, die vorher abgegeben werden, wie oft liegen sie daneben? Und wer von Ihnen wäre in der Lage, jetzt aufzuschreiben, wer in 100 Jahren Bundeskanzler in Deutschland ist und aus welcher Partei er kommt? Jesaja konnte das, weil er schrieb, unter der Leitung des Geistes Gottes. Denn das zeigt uns die Bibel ganz klar, dass die Bibel nicht ein Menschenwerk ist, sondern dass die Bibel Gottes Handschrift ist. Das heißt, wenn wir so präzise Voraussagen in diesem Buch finden, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Erklärung. Die Bibel muss von Gott sein und nicht von Menschen. Nun, Bibelkritiker zerlegen jetzt das Buch Jesaja und sagen, ab Kapitel 40 gibt es einen zweiten Schreiber, den nennt man Deutero-Jesaja. Ein kleines Zitat aus Wikipedia. Aufgrund der Erwähnung von Kyros an zwei Stellen datiert man den zweiten Teil in die Zeit um 539 vor Christus. Das heißt, man zerlegt das Buch Jesaja, das lernt heute jeder Schüler in Klasse 10 und sagt, die ersten 39 Kapitel sind von Jesaja, ab Kapitel 40 von einem Deutero-Jesaja, den wir nicht kennen. Der lebte aus Versehen 250 Jahre später und dann mache ich aus der Prophetie eine Nacherzählung. So geht man heute mit der Bibel um, die Prophetie aus der Bibel zu löschen. Weil jedem klar ist, wenn da Prophetie drin ist, dann muss die Bibel von Gott sein. Gibt es dafür einen Beweis? Gibt es nicht. Kapitel 40, wo man die Trennung machen möchte, beginnt genau auf der Mitte der unteren Zeile. Das heißt, die haben dieses angeblich zweite Buch bei dieser alten Rolle aus Qumran, die da hinten auch als Nachbildung liegt, hätte man ja wenigstens hier oben anfangen können. Man fängt aber mitten hier unten auf der Rolle an. Ich habe da hinten eine Tora-Rolle liegen, das sind die fünf Bücher Mose. Wenn Sie sich das dort angucken, sehen Sie hier den Übergang vom zweiten zum dritten Buch Mose. Und zack, gibt es hier einige Leerzeilen, um zu zeigen, da beginnt ein zweites Buch. Auf der Jesaja-Rolle fehlt das völlig. Das heißt, wir haben nicht einen einzigen archäologischen Hinweis, dass das Buch Jesaja jemals getrennt gewesen ist. Man behauptet das, weil man die Prophetie nicht haben möchte. Darum bringe ich Ihnen jetzt noch ein Beispiel von einer ganz bekannten Stadt. Und das ist eine Prophetie über die Städte Tyrus und Sidon. Das sind zwei Hafenstädte im Libanon. Und die Prophetie, die ich jetzt bringe, die ist noch viel, viel präziser als alles, was wir bisher gehört haben. Und diese Prophetie steht im Buch Hesekiel. Und dieses Buch Hesekiel können wir jetzt nicht mehr umdatieren. Es geht aus geschichtlichen Gründen nicht. Das heißt, wenn dort das, was über Tyrus steht, wahr ist, hier sieht man Neu-Tyrus, das heißt das heutige Tyrus im Libanon, dann muss es eine großartige Voraussage sein. Wir finden nämlich dort im Buch Hesekiel, dass die Stadt Tyrus in fünf verschiedenen Schritten, und man könnte das noch weiter untersuchen, dann kommt man auf mindestens 10 unterschiedliche Punkte, ich habe das jetzt mal auf 5 reduziert, zerstört wird. Das eine ist, Tyrus soll von vielen Völkern zerstört werden. Das zweite ist, Nebukadnezar wird als erster über Tyrus herfallen. Das dritte ist, die Trümmer der Stadt sollen ins Meer geworfen werden. Von Tyrus soll jede Spur verwischt sein. Und dort werden die Fischer noch heute ihre Netze ausbreiten zum Trocknen und zur Reparatur. Man merkt, wie präzise diese Voraussage ist. Es sind mehrere Könige, die diese Stadt erobern. Dann heißt es nicht nur einer von ihnen ist Nebukadnezar, sondern Nebukadnezar ist der Erste. Und dann kommt eine Prophetie, nämlich Punkt 3, die ist noch nie in der Weltgeschichte passiert, dass ein Mann bewusst sämtliche Steine einer Stadt ins Meer geworfen hat. Natürlich gibt es Städte, die untergegangen sind, aufgrund von irgendwelchen Verschiebungen von Küsten und so weiter und so fort, wie der Hafen von Ephesus, von Milet, und man könnte andere Beispiele anführen. Aber es gibt keine Stadt in der Weltgeschichte, wo man bewusst jeden einzelnen Stein ins Meer geworfen hat. Kein Eroberer war so dämlich, sage ich mal, und hat das gemacht. Man hat die Steine natürlich benutzt, um die eroberten Städte neu zu befestigen und neu zu bauen. Keiner warf die ins Meer. Trotzdem sagt das die Prophezeiung im Propheten Hesekiel. Und jetzt wollen wir uns gucken, ob das geschehen ist oder nicht. Und der erste Teil der Prophezeiung traf unheimlich schnell ein. Wenige Jahre oder ein Jahr nach der Verkündigung der Prophetie kam völlig unerwartet Nebukadnezar II. Und stürmte gegen diese Stadt Tyrus. Und er musste diese Stadt 13 Jahre belagern, um sie einzunehmen. Man sieht also, so eine Stadt, die kann man nicht mal eben in 10 Sekunden einnehmen, sondern das war eine gewaltige Belagerung, die da stattfand. Und nach 13 Jahren konnte er endlich Alt-Tyrus erstürmen. 539 kommen dann die Perser, die wir eben schon hatten. Und die haben zunächst mal die Babylonier besiegt, haben die überrannt, dieses riesige Weltreich. Und urplötzlich waren die Perser das neue Weltreich. Und dann haben sie auch gleichzeitig alle anderen Städte erobert. Und da wurde Tyrus ein zweites Mal erobert. Und damit wurde Tyrus persisch. Und damit haben sich die ersten zwei Punkte erfüllt. Es wurde von vielen Völkern zerstört und Nebukadnezar wird tatsächlich als Erster angreifen. Und man hat die Stadt wirklich zerstört, dass überall die Steine und Teile von der Mauer rumlagen, dass zum Teil nur noch Felsen zu sehen waren. Aber kein einziger Stein war ins Meer geworfen worden. In der Regel macht man so etwas nicht. Und nachdem sich die Perser beruhigt hatten, sind die Leute zurückgekommen und haben ihre Stadt Alt-Tyrus wieder neu aufgebaut. Also was ist das für eine seltsame Prophetie, die dort steht, dass jeder Stein ins Meer geworfen wird? Dann hat es einige Jahrhunderte gedauert und es tat sich überhaupt nichts. Und dann wurden die Perser besiegt durch Alexander den Großen. Und Alexander der Große stürmte die gesamte Mittelmeerküste herunter, ungefähr 333 vor Christus. Und jede Stadt, die einigermaßen vernünftig war, die ergab sich. Dann blieben sie wenigstens am Leben. Aber nicht Tyrus. Die Leute in Alt-Tyrus ergaben sich überhaupt nicht. Die hatten nämlich Boote. Und die stiegen in ihre Boote und segelten oder ruderten zu einer vorausliegenden Insel. Und blieben dort und nahmen ihre ganzen Schätze, alles mit. Und als Alexander der Große die Küste darunter raste, war er natürlich total wütend, weil er in Tyrus nichts mehr fand. Kein Mensch war da, keine Schätze waren da, die waren alle auf der Insel, konnten dem Alexander schön zuwinken, der hat ja keine Boote gehabt. Und der konnte ja seine Leute nicht darüber schwimmend schicken. Hätten sie die Schlacht ja nie gewonnen. Was hat Alexander der Große jetzt gemacht? Der hat jetzt das getan, was in dieser Prophezeiung steht. Der hat jeden einzelnen Stein ins Meer geworfen. Und den Jungs auf der Insel ist das Lachen vergangen. Der hat nämlich einen riesigen Damm gebaut. Das heißt, sämtliche Steine von Alt-Tyrus wurden in der Tat ins Meer geworfen. Viele, viele hundert Jahre später, nachdem Hesekiel das vorausgesagt hatte. Stein für Stein ins Meer. Und so muss dieser Damm von Alexander dem Großen gewesen sein. Er stürmte natürlich hier rüber und hat sie im Endeffekt alle abgeschlachtet. Er hatte noch ein paar Helfer, die dafür sorgten, dass die hier mit ihren Schiffen nicht mehr abhauen konnten. Das wurde ja alles blockiert. Aber dann wissen wir ja, wo die Steine sind. Wir brauchen ja nur zu tauchen, schnappen uns die Steine von dem Damm von Alexander dem Großen. Da sind die Steine ja doch noch da. Aber die Bibel sagt ja, es ist keine Spur mehr von Alt-Tyrus. Es hat ein paar Jahrzehnte gedauert, dann gab es diesen Damm überhaupt nicht mehr. Durch bestimmte Strömungen, die recht selten sind, wurden sowohl nördlich als auch südlich vom Damm riesige Landmassen angelagert. Und man merkt, wie jetzt die neue Küste verläuft, das ist die gestrichelte Linie. Und man sieht darunter die antike Küste, die hierher läuft. Das heißt, von der antiken bis zur heutigen hat sich das kaum verschoben. Also in ganz kurzer Zeit, nachdem der Damm gebaut war, entstand hier diese antike Küstenlinie. Und das ist die heutige Küstenlinie. Das heißt, der Damm Alexander des Großen liegt unter einer riesigen Schlammmasse. Aber das ist noch nicht alles. Es wurde so viel Landmasse dorthin geschwemmt, dass es die Insel gar nicht mehr gibt, dass die Insel eine Halbinsel ist. Das heißt, sie ist feste mit dem Festland verschmolzen. Und ich zeige Ihnen ein Foto, was ich dort vor 3 Jahren gemacht habe. Und dann können Sie mir glauben, dass man dort keinen einzigen Stein mehr von dem Damm von Alexander dem Großen findet. Denn alles das, was Sie jetzt sehen, befindet sich auf diesem Damm. Das heißt, dieser Damm ist so etwas von befestigt worden durch die Landmassen, die angeschwemmt wurden, dass dort die Römer schon ein Hippodrom, eine Pferderennbahn gebaut hatten. Eine riesige Grabanlage. Und aus der neueren Zeit wurde eine riesige Stadt gebaut. Die Prophetie in dem Buch Hesekiel, die hat sich hundertprozentig so erfüllt, wie sie im Endeffekt in der Bibel steht. Und das ist für mich einer der größten Hinweise überhaupt, dass die Bibel von Gott sein muss. Denn wer soll so etwas, ich stelle nochmal diese Frage, welcher Mensch ist in der Lage, so etwas viele hundert Jahre vorher ganz präzise vorauszusagen? Es heißt hier nicht, es wird eine Stadt geben, deren Steine mal ins Meer geworfen werden. Das wäre schon erstaunlich, aber das kann sicherlich statistisch gesehen mal passieren. Es heißt, es ist die Stadt Tyrus, von der das der Fall ist. Und erst nachdem ein Nebukadnezar sie erobert hat, der Apostel Paulus sagt einmal zu den Thessalonichern, dass sie das Wort nicht als Menschenwort aufnahmen, sondern als Gotteswort, was es wahrhaftig ist. Ja, die Bibel ist das Wort Gottes. Warum greift man dieses Buch so an? Ja, weil Gott uns natürlich in seinem Wort, wenn es das Wort Gottes ist, uns natürlich auch seine Gedanken mitteilt. Und weil Gott den Menschen in das Licht Gottes stellt. Das heißt, wenn Sie diese Bibel lesen, dann wird Ihr ganzes Leben in diesem Buch offenbart. Und die Bibel ist ein völlig ehrliches Buch. Die Bibel schönt überhaupt nichts. Das ist nicht so wie Karl May. Ja, wer der Old Shatterhand oder Winnetou liest, der denkt, boah, zwei Leute, ey, ohne irgendeinen Fehler. Alles, was sie machen, ist richtig und vollkommen tadellos. Vollkommen. So ist die Bibel nicht. Die Bibel schönt gar nichts. Der große König David von Israel, der allein die Hälfte der Psalmen geschrieben hat, 75 Psalmen, ja, da verschweigt doch Gott nicht seinen Ehebruch und seinen Mord, den er begangen hat. Oder ein Petrus, der die Petrusbriefe geschrieben hat, einer der bekanntesten Jünger des Herrn Jesus, ja, da verschweigt Gott doch nicht, dass er den Herrn da dreimal verleugnet hat. Da ist die Bibel ein völlig ehrliches Buch. Und so stellt sie auch uns Menschen, jeden Menschen, der dieses Buch liest, in das Licht Gottes. Aber zeigt eben auch gleichzeitig den Ausweg, dass man mit dieser Schuld, die man auf sich lädt, wenn man etwas gegen die Gedanken Gottes tut, dass es dann eine Möglichkeit gibt, dass so eine Schuld vergeben wird. Aber nicht, weil Gott einfach mal ein Auge zudrückt und so ein lieber Gott ist. Kennt die Bibel übrigens an keiner einzigen Stelle den Ausdruck lieber Gott. Ja, die kennt den Ausdruck, dass Gott Liebe ist. Und gleichzeitig sagt sie, dass Gott Licht ist. Auf der einen Seite ist Gott heilig und kann Sünde nicht sehen und muss Sünde verurteilen. Auf der anderen Seite ist Gott Liebe, weil Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat und sein Sohn am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Weil Gott seinen Sohn für seine Feinde in den Tod gegeben hat. Für sie und für mich. Und damit jeder, der daran glaubt und mit seiner Sündenschuld zu ihm kommt und seine Sünden bekennt, dem kann Gott vergeben. Das ist der einzige Weg, wie man zu Gott kommt. Und dann vergibt Gott. Und das ist die klare Botschaft der Bibel. Und so stellt die Bibel den Menschen in das Licht Gottes. Und das wollen viele nicht. Und dann versucht man, Argumente zu finden, warum die Bibel doch nicht wahr ist. Warum da doch alles voller Fehler sind. Ja, diese erfüllten Voraussagen, und davon haben wir über 300 im Alten Testament, die damals, als sie aufgeschrieben waren, zukünftig waren und sich aus unserer Sicht heute erfüllt haben. Ich sage noch einmal, über 300 Stück. Sie brauchen keine Angst haben, ich bringe die heute nicht alle. Würde auch heute der Tag gar nicht reichen. Ich bringe nur ein paar Beispiele. Aber wir haben eine so riesige Zahl, die zeigt uns auch, dass das nicht Zufall sein kann, sondern dass das wirklich die Handschrift von jemandem sein muss, der die Zukunft kennt. Da sehen Sie noch ein Bild von vor 3 Jahren, wie die Fischer dort noch ihre Netze ausbessern, flicken, reparieren, trocknen, genauso wie es im Propheten Hesekiel steht. Vor vielen, vielen hundert Jahren, wir können sagen vor 2600 Jahren ungefähr aufgeschrieben und genau das, was dort steht, hat sich punktuell erfüllt. Interessanterweise ist, dass es wenige Kilometer von Tyrus entfernt eine zweite Stadt Sidon gibt. Und man könnte doch meinen, Mensch, was die Leute aus Tyrus können, das können sie aus Sidon auch. Ab in die Boote zu einer vorgelagerten Insel und dann wird hier Alexander der Große ihnen nichts tun. Aber so eine Prophezeiung hat Gott über Sidon nicht ausgesprochen. Gott hat über Sidon was vollkommen anderes gesagt. Siehe, so spricht der Herr, siehe, ich will an dich, Sidon, und will mich verherrlichen in deiner Mitte. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich Gericht an ihm übe und mich an ihm heilige. Und ich werde die Pest hineinsenden und Blut auf seine Straßen. Und Erschlagene werden in seiner Mitte fallen durch das Schwert, das ringsum gegen es sein wird. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Hier wird nirgends erwähnt, dass Sidon für immer zerstört wird, obwohl sie nur wenige Kilometer entfernt waren. Hier wird nirgends erwähnt, dass man die Steine alle ins Meer werfen würde. Hier wird erklärt, dass einige durch eine Pest, durch Seuche sterben und ein Großteil durch das Schwert, das heißt durch Schlachten in dieser Stadt. Und ich kann das nur anschneiden, jetzt aus Zeitgründen gucken wir uns die Geschichte an. Sidon, wenige Kilometer entfernt von Tyrus, das waren Verbündete der persischen Könige. Deswegen haben die von denen schon mal keinen Stress gekriegt. Später, 350 ungefähr, gab es einen Aufstand gegen einen Perserkönig, Artaxerxes. Dabei starben durch das Schwert 40.000 Einwohner. Das, was Hesekiel gesagt hat, durch das Schwert werden sie sterben. Unter Alexander dem Großen, weil sie sich auch mit dem verbündeten, wurde nämlich die Stadt sogar aufgebaut. Eine ganz andere Geschichte als Tyrus. Durch die Kreuzritter erobert, später bombardiert durch Engländer, Franzosen und Türken. Und heute ist es die drittgrößte Stadt im Libanon. Das heißt, diese Prophezeiung, die wir dort in Hesekiel über die Stadt Sidon treffen, die ist genauso in Erfüllung gegangen, wie es dort steht. Und ich denke, das zeigt uns noch einmal, wie ausgesprochen präzise das Wort Gottes ist. Zwei Städte, konkret mit Namen genannt, genau das, was dort steht, ist in Erfüllung gegangen. Und das zeigt mir etwas von der Größe, zeigt mir etwas davon, wie wunderbar das Wort Gottes ist. Und dann gibt es natürlich noch ein anderes. Wie gesagt, ich könnte 300 Beispiele bringen. Und wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn man intensiv suchen würde. Ich würde das Thema wechseln und komme zu jemand anderes. Und das ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der hier auf diese Erde gekommen ist, von dem wir unzählbar viele Voraussagen im Alten Testament finden, welche die ausgesprochen präzise sind und die man auch nicht hätte steuern können, sondern die sich wirklich so erfüllt haben, wie Gott das vorausgesagt hat. Der Jesus sagt das selbst einmal. Es gibt im Lukas-Evangelium ganz am Ende, da spricht der Herr Jesus zu zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Das war eine Stadt nicht allzu weit entfernt von Jerusalem. Und dann gibt es dort eine Begegnung. Und dann spricht der Herr Jesus zu ihnen und sagt dort in Lukas 24, Vers 25 oder Vers 26, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Das heißt, auf diesem Weg nach Emmaus erklärte der Herr den Jüngern in sämtlichen Büchern des Alten Testamentes, wo wir Voraussagen von ihm finden, und erklärte ihnen, wie wunderbar die sich erfüllt haben. Auch dazu reicht die Zeit nicht, um auf all diese Punkte einzugehen. Aber ich möchte auf einen Punkt eingehen, und das betrifft besonders seine Geburt. Und da möchte ich anschließend noch ein paar Bilder zeigen aus einer armen Bibel, aus einer Bibel, die auch hier vorne liegt, wo man sieht, dass man im Mittelalter schon verstanden hat, dass das Alte und das Neue Testament ein Buch ist und dass es durch dieses Buch einen roten Faden gibt. Und dieser Faden ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich war das Thema der Bibel ist nicht eine Lehre. Das Thema der Bibel, das ist doch nicht irgendein Regelwerk. Das Thema dieses Buches ist eine Person, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Schöpfer, der hier Mensch geworden ist, auf dieser Erde lebte und der einzig und allein gekommen ist, um am Kreuz von Golgatha zu sterben. damit Gott überhaupt Sünden vergeben kann. Ja, Sünde ist so etwas Schreckliches in den Augen Gottes, dass Gott Sünde strafen muss. Und entweder straft Gott Sünde an mich oder an Sie, oder Gott hat Sünde gestraft an seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die entscheidende Frage. Und jeder, der mit seiner Sündenschuld zum Kreuz kommt und sie bekennt und glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist, der steht nicht mehr unter dem Gericht Gottes. Denn dessen Strafe hat Jesus Christus auf sich genommen. Ja, wenn ich in meiner Sündenschuld zu ihm komme, dann war er mein persönlicher Stellvertreter dort am Kreuz von Golgatha. Und weil er die Strafe, die ich verdient habe, auf sich genommen hat, kann Gott sagen, du bist frei, du stehst nicht mehr unter dem Gesetz, du wirst einmal unter dem Gericht, du wirst in der Ewigkeit einmal bei mir sein. Aber wenn man dieses Werk ablehnt, ja, dann muss man selbst die Strafe tragen für all die Sünden, die man getan hat. Und das ist die ewige Verdammnis, die ewige Trennung von Gott. Da gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich in der Ewigkeit bei Gott oder ich bin ewig getrennt von Gott. Einen mittleren Weg gibt es nicht. Und darum ist das entscheidende Thema in diesem Buch. Und darauf weist das Alte Testament und darauf weist das Neue Testament hin. Und so haben wir in all diesen Büchern schon vor 3400 Jahren schon großartige Ankündigungen, Prophezeiungen, Voraussagen über diese einmalige Person, die hier auf diese Erde kommen wird. Wie gesagt, wir wollen uns mit einem Punkt kurz noch beschäftigen und das ist seine Geburt. Vielleicht noch kurz eine kleine Übersicht, was überhaupt der Inhalt des Alten Testamentes über die Voraussagen von Jesus Christus sind. Und die sind zweierlei Art. Zum einen wird dort das Kommen des Herrn Jesus beschrieben und dass er auf dieser Erde unsagbar leiden würde. Dass er an das Kreuz gehen muss und sogar die Todesstrafe des Kreuzes wird dort schon angekündigt. Obwohl das in der damaligen Zeit überhaupt keine Todesstrafe war. Das war erst durch die Römer der Fall. Trotzdem sprach das Alte Testament schon davon. Aber es spricht auch von den Herrlichkeiten danach, nachdem Jesus Christus auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und nun auf Gottes Thron zu seiner Rechten sitzt. Von all den Herrlichkeiten, von den zukünftigen Dingen, die noch hier über diese Erde kommen werden. Und so schreibt eben Petrus in seinem Brief, forschend auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten und von den Herrlichkeiten danach zuvor im Alten Testament zeugte. Also das bestätigen uns die Schreiber des Neuen Testaments. Nun sein Geburtsort. Das erste, was wir haben, ist eine Prophezeiung in dem Propheten Micha. Und die ist ganz schön alt. Die ist 800 vor Christus geschrieben worden. Und dort in dieser Prophezeiung wird uns ein Hinweis gegeben, nämlich dass der Herr Jesus in Bethlehem Ephrata geboren werden wird. Wörtlich heißt es dort, und du Bethlehem Ephrata zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Jetzt kommt das Interessante, dass wir 50 Jahre später noch eine Prophezeiung finden. Und die steht jetzt nicht im Propheten Micha, sondern die finden wir im Propheten Hosea. Und Hosea schreibt etwas völlig anderes. Als Israel jung war, da liebte ich es und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ist das nicht seltsam? Der erste Prophet, der spricht über Bethlehem. Und 50 Jahre später ändert Gott wohl seine Meinung und spricht davon, dass sein Sohn aus Ägypten kommt. Um das Ganze noch mehr zu verwirren, haben wir noch eine Prophezeiung, die 200 Jahre später im Propheten Sacharja steht. Und das ist ein hebräisches Wortspiel, das ist im Deutschen nicht so einfach wiederzugeben. Da steht im Endeffekt drinnen, dass er aus Nazareth kommen wird. Fassen wir das nochmal zusammen. Der eine Prophet sagt, aus Bethlehem. Der andere Prophet sagt, aus Ägypten. Der andere Prophet sagt, aus Nazareth. Hat Gott alle 100 Jahre seine Meinung geändert? Wenn das der Fall ist, dann ist die Bibel ganz schön schwach, was Voraussagen anbetrifft. Nicht wahr, wenn der die Voraussagen gegeben hat, alle 50 oder 100 oder 200 Jahre seine Meinung ändern muss und den Ort revidieren muss, wo sein Sohn geboren wird, Ja, dann ist die Bibel aber ganz schön schwaches Buch. Dann ist sie fast so ungenau wie Nostradamus. Man muss die Bibel einfach mal genau lesen. Wenn man die Bibel genau liest, dann merkt man, dass man hier überhaupt keine Widersprüche hat. Dann merkt man auch, dass Gott sich hier nicht korrigiert, sondern dass er mit jeder Prophezeiung präziser wird. Das ist das Entscheidende in der Bibel. Das heißt, wenn wir verschiedene Aussagen haben, dann sehen viele Menschen darin sofort einen Widerspruch. Aber wenn man sich dieses Buch genau anguckt, dann merkt man, dass da gar kein Widerspruch ist, sondern eine außergewöhnliche Präzision. Es heißt nämlich, dass der Herr in Bethlehem geboren wurde. Es heißt, dass er aus Ägypten gerufen wurde. Und es heißt, dass er Nazarener genannt wurde. Was für riesige Unterschiede. Nicht nur die Orte sind verschieden, sondern auch die entsprechenden Kennzeichen sind völlig unterschiedlich. Und wer sich die Geschichte im Neuen Testament anguckt, der weiß, wie außergewöhnlich präzise diese Voraussage ist. Unser Herr wurde tatsächlich in Bethlehem geboren. Und aufgrund des Kindermordes bei Herodes sind sie nachher nach Ägypten geflohen. Und aus Ägypten hat dann Gott wieder seinen Sohn gerufen, die ganze Familie, dass sie wieder zurückkamen nach Israel. Und dann hat unser Herr ungefähr 30 Jahre lang in Nazareth gelebt. Und deswegen wird er Nazarener genannt werden, derjenige, der seine Jugendzeit, seine Kindheit oder wie auch immer in Nazareth verbracht hat. Also die Prophezeiungen in der Bibel, die widersprechen sich nicht. Die ergänzen sich auf eine außergewöhnliche Weise. Kennen Sie so ein anderes Buch in der Weltgeschichte? Ja, wenn ich mit Wissenschaftskollegen ein Buch schreibe und jeder hat da seine eigenen Artikel drin, da werden wir uns irgendwo widersprechen, weil wir in bestimmten Dingen unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedliche Erkenntnisse haben, unterschiedliches Verständnis haben über bestimmte Dinge, die wir untersucht haben. Aber in der Bibel habe ich nicht solche Widersprüche. In der Bibel habe ich erstaunliche Ergänzungen. In einem Buch, das in einem Zeitraum von 1600 Jahren entstanden ist, da habe ich einen wunderbaren harmonischen Faden, der da durchgeht. Da habe ich ein gewaltiges Thema von der ersten bis zur letzten Seite. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Angekündigt im Alten Testament. Und genau so, wie er angekündigt wurde, hat sich hier sein Leben auf dieser Erde abgespielt. Glauben Sie, das ist Zufall? Dafür haben wir viel zu viele Voraussagen, die sich erfüllt haben. Das kann man nicht mit Zufall erklären. Das zeigt mir, dass hier heilige Menschen Gottes dieses Wort Gottes schrieben, geleitet durch den Heiligen Geist. Und dass Gott sein Wort in die Herzen der Schreiber einhauchte, die dann dieses Wort aufschrieben. Die Prophetie, die Voraussagen, die präzisen Voraussagen, ist ein gewaltiger Hinweis dafür. Warum heißt es in Micha 5 Bethlehem Ephrata? Weil der Prophet 800 Jahre vor der Geburt des Herrn wusste, dass es zum Zeitpunkt seiner Geburt zwei Bethlehems in Israel gibt. Das war nicht zur Zeit von Micha der Fall, aber zur Zeit der Geburt des Herrn Jesus. Und deswegen sagt der Prophet schon, hier es ist in Bethlehem Ephrata wird diese Geburt geschehen. Eine ganz präzise Voraussage. Noch einmal, es zeigt uns etwas von der Größe des Wortes Gottes. Jetzt bringe ich Ihnen zum Schluss, bevor wir noch einen ganz kurzen Blick in die Zukunft werfen, bringe ich Ihnen noch zwei Seiten einer sogenannten Armenbibel, die ich auch hier vorne liegen habe. Das ist die sogenannte goldene Armenbibel, weil das Ganze hier mit Purpur und mit Gold geschrieben wurde. Sie dürfen den Ausdruck Armenbibel nicht falsch verstehen. Es gibt ein Vers in der Bergpredigt, da ist die Rede von den Armen im Geiste. Und damit meint Gott natürlich, dass jeder Mensch, so wie er ist, mit Gott sprechen kann. Wenn Sie meinen, Sie müssen Gott Ihre Sünden bekennen, um nicht ewig verloren zu gehen, dann müssen Sie vorher nicht noch erst einen Grammatikkurs machen, dass Sie ja fehlerfrei mit Gott sprechen. Das ist Gott völlig uninteressant, ob man das stottert, ob man das fließend spricht, welche Sprache man benutzt. Das ist Gott total egal. Wichtig ist, dass man Gott aus einem reinen, aus einem ehrlichen Herzen heraus seine Sünden bekennt und dass man Leid trägt darüber, dass man jahrelang ein Leben ohne Gott geführt hat und dass man damit zu Gott kommt. Und das ist die Bedeutung von arm im Geist. So wie man ist, so kann man mit Gott sprechen. Ganz persönlich, egal wo man ist. Kann man zu jedem Zeitpunkt tun. Gott hat immer Zeit für uns. Im gelehrten Hochmut hat man das falsch verstanden. Da dachte man, die Armen im Geiste sind die, die kein Latein lesen und schreiben können. Und deswegen heißen diese Bibeln Armenbibeln, sozusagen lateinunkundigen Bibel. Und deswegen hat man denen diesen Namen gegeben. In Wirklichkeit sind das geniale Bilderbücher für Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten. Zu dieser Zeit haben wir ungefähr 98% Analphabeten. Damit die irgendwas von der Bibel verstanden, hat man ihnen das Ganze in Bildern gemalt. Und in der Mitte befindet sich ein Teil aus dem Leben von Jesus Christus, dass er ihr das Holz und das Kreuz trägt. Und in dieser Armenbibel ist Jesus Christus immer in der Mitte. Weil den Schreibern, den Malern, den Künstlern völlig klar war, das ist die wichtigste Person der Weltgeschichte, das ist die wichtigste Person in der Bibel überhaupt. Aber was sind das für seltsame Geschichten links und rechts daneben? Und ich habe es drunter geschrieben, was es ist. Links sehen wir eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus 1. Mose 22, wo Abraham und Isaak auf dem Weg nach Moria sind. Wo Gott einmal zu Abraham sagte, Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Und zieh damit in das an den Ort, den ich dir zeigen werde. Und da opfere deinen Sohn für mich. Das war eine Glaubensprüfung für Abraham. Und gleichzeitig ein herrliches Vorbild auf Jesus Christus. Und so sehen wir hier Isaak, der dieses Holz trägt, sogar hier über der Schulter, genauso wie Jesus Christus das Kreuz. Wahrscheinlich hat er nur den Querbalken über der Schulter getragen. Und auf dem Bild rechts daneben haben wir eine Geschichte aus dem Buch Esther, wo ein Holz aufgerichtet wurde, woran man einen Mordokai hängen wollte und nachher einen Haman gehängt hatte. Ich kann das jetzt nicht weiter erzählen. Aber man sieht, wie diese Bibel aufgebaut ist. Dann blättern wir um und dann sehen wir Jesus Christus am Kreuz. Genauso wie Isaak auf diesem hölzernen Altar liegt. Und wie Abraham, sein Vater, das Schwert nimmt, und um seinen Sohn zu richten, zu töten. Und natürlich kommt der Engel des Herrn in letzter Sekunde und verhindert das. Es sollte ja eine Glaubensprüfung sein. Aber Sie sehen hier, was die Künstler im Mittelalter verstanden haben. Denn dieser Engel des Herrn dort, der wird ganz klein in den Hintergrund gedrängt. Der Engel dort oben ist sogar kleiner als Isaak. Das ist völlig außergewöhnlich für Bilder im Mittelalter. Da ist eine höher stehende Person, wird immer größer gemalt als der Rest. Ja, wenn ein Feind mich besiegen würde, dann stände der Feind da in 3 Meter Höhe und ich würde maximal 1,80 bekommen. Das heißt nicht, dass der wirklich körperlich viel länger ist als ich. Aber es soll gleichzeitig seine moralische Stellung betont werden, seine soziale Stellung. Den Engel hätte man viel größer malen müssen. Hat man klein in den Hintergrund gedrängt. Ja, das ist die Geschichte. Gott verhinderte das in letzter Sekunde. Aber gleichzeitig soll uns das zeigen, Abraham hat seinen Sohn geopfert, genauso wie Gott seinen Sohn am Kreuz opferte. Jesus Christus war der einzige Mensch, der nie eine Sünde auf dieser Erde getan hat, der deswegen gar nicht hätte zu sterben brauchen, weil er sündlos war. Und trotzdem wurde er am Kreuz gerichtet, weil er meine Sünden auf sich geladen hat. Weil er deswegen in dem Gericht Gottes war und weil Gott deswegen das Gericht an ihm vollziehen musste, damit er es nicht an mir vollzog. Ich meine, das Werk am Kreuz ist so groß, dass jeder Mensch kommen kann. Aber als Stellvertreter für einen war Jesus Christus nur am Kreuz, wenn sie auch kommen. Weil wenn sie dieses Angebot verstreichen lassen, ja, dann haben sie die Chance verstreichen lassen, dass dort jemand die Strafe auf sich geladen hat, die sie im Endeffekt oder ich verdient haben. Und das wird hier dargestellt. Daneben haben wir nämlich Mose, der erhöht dort in der Wüste eine Schlange aus Bronze auf einem Holzstab. Da war das Volk Israel nämlich grottenfrech Gott gegenüber. Und dann schickte Gott giftige Schlangen. Und wer von so einer Schlange gebissen wurde, das war ein Biss, der war tödlich. Und dann schrien die Menschen zu Gott. Und dann sagt Gott was ganz Seltsames. Der sagt zu Mose, mach mal schnell eine Schlange aus Bronze oder aus Kupfer und steck die auf einen Holzstab und richte die auf. Wir hätten vielleicht zu Mose gesagt, schnapp dir die 10 stärksten Männer, jeder kriegt einen Knüppel, hau die Schlangen tot. Das hätte aber denen nichts genützt, die gebissen worden sind. Gar nichts hätte denen das genützt. Und deswegen sagt Gott, dann nimm mal so eine Schlange und steck die auf den Stab. Und jeder, der jetzt zu der Schlange guckt, der ist geheilt. Ja, die sollten nicht darum tanzen. Die sollten auch nicht die Schlange küssen oder was weiß ich. Und nicht niederfallen vor der Schlange. Die sollten nur dahin gucken, das tun, was Gott gesagt hat. Und wer das tat, war geheilt. Und wer meint, das brauche ich nicht, der starb am nächsten Tag, fertig. Gab nur die beiden Möglichkeiten. Das haben die nicht umsonst hier neben das Kreuz gemalt. Die haben im Mittelalter gut verstanden, das ist die gleiche Botschaft. Wer zum Kreuz guckt, das macht, was Gott sagt, ja, der wird gerettet. Und wer meint, ich schaffe das anders, vielleicht durch Geldspenden oder durch irgendwelche guten Werke oder was weiß ich, was es alles gibt, ja, der geht ewig verloren. Weil Gott sagt, es gibt nur einen einzigen Weg. Und das ist der Weg über das Bekenntnis von Sünde. Und wer diesen Weg geht, wird ewig gerettet. Und das ist hier die Prophetie, die Voraussage im Alten Testament. Und die hat sich vollkommen hier am Kreuz erfüllt. Die Bibel ist ein gewaltiges Buch mit Hunderten von Voraussagen. Und jede, die sich bis jetzt erfüllt hat, die ist tatsächlich so stattgefunden. Genauso präzise, ohne Wenn und Aber und ohne Ausnahme, wie es in der Bibel steht. Vielleicht noch ein paar Minuten, noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Denn es gibt noch einen Teil von Voraussagen, die sind noch nicht erfüllt. Das hat das Alte Testament alles vorausgesagt. Jesus Christus wird sterben, Jesus Christus wird auferstehen. Und wir leben jetzt hier in dieser Zeit, nachdem der Jesus aufgefahren ist in den Himmel und befinden uns jetzt hier in der Zeit der Gnade. In dieser Zeit, da gilt das herrliche Evangelium vom Kreuz, dass jeder, der daran glaubt, nicht verloren geht. Das ist die Zeit der Gnade. Gott bietet jedem Menschen seine Gnade an. Aber diese Zeit, die ist einmal zu Ende. Und das ist jetzt das riesige Problem. Es gibt zwei Grenzen im Leben eines Menschen, wann er sich nur bekehren kann. Das eine ist, solange er lebt. Wenn jemand gestorben ist, für den ist es für ewig zu spät. Und niemand weiß, wie alt man wird. Es gibt natürlich statistische Werte, ist mir völlig klar. Aber ein plötzlicher Herzinfarkt, plötzlicher Verkehrsunfall, ist das Leben in einer Sekunde zu Ende. Da hat man keine Chance mehr, zu Gott zu kommen, wer diese Zeit der Gnade so verstreichen lässt. Nicht umsonst heißt es dreimal im Hebräerbrief, heute, wenn man das Wort Gottes hört, dann soll man sein Herz nicht verhärten. Aber es gibt ein zweites zu spät. Und dieses zweite zu spät ist, wenn die sogenannte Entrückung stattfinden wird. Wenn in dem Bruchteil einer Sekunde sämtliche Gläubigen hier von dieser Erde dem Herrn Jesus entgegengerückt werden und dann bei Gott in der Herrlichkeit sind und hier auf dieser Erde kein einziger Christ mehr ist. Und wer sich hier in diesem Zeitintervall nicht zu Gott bekehrt hat, für den ist es, wenn die sogenannte Entrückung der Gläubigen stattgefunden hat, ebenfalls für ewig zu spät. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Zeit der Gnade, auf der anderen Seite ist diese Zeit der Gnade begrenzt. Und darum soll man nicht mit der Gnade Gottes spielen. Anschließend kommen andere Zeiten über diese Erde. Nur noch ganz kurz, wir haben danach eine Drangsalzeit, die über diese Erde hereinbrechen wird, wo gewaltige Gerichte kommen wird. Ungefähr 7 Jahre lang und anschließend wird der Jesus noch einmal ein zweites Mal auf diese Erde kommen. Mit allen Gläubigen. Und dann wird das sogenannte 1000-jährige Reich anbrechen. Und ganz am Ende des 1000-jährigen Reiches, da wird Gott Gericht sprechen. Da wird Gott Gericht sprechen über alle Menschen, die ohne Gott sind. Und dann wird Gott ein ewiges Gericht sprechen. Und ich kann Ihnen nicht sagen, Sie müssen zu Gott kommen und erwähne, dass Gott Liebe ist, wenn ich nicht auch darauf hinweise, dass Gott auch ein Richter Gott ist. und dass Gott einmal all die Menschen richten wird, die dieses Gnadenangebot Gottes ablehnen. Noch einmal, es gibt nur ein Entweder-Oder. Entweder komme ich jetzt in der Zeit, in der ich lebe, zu Gott und dann bekomme ich das ewige Leben geschenkt. Oder ich meine, ich könnte neutral sein, Neutralität gibt es nicht. Oder ich entscheide mich sogar bewusst gegen Gott. Dann ist das Ergebnis, dass man einmal ewig verloren geht. Das ist nicht nur die Botschaft des Neuen Testaments, das ist auch die Botschaft des Alten Testaments. Das ist bestätigt durch Hunderte von Voraussagen, die sich genauso erfüllt haben, wie sie in der Bibel stehen.